Breitband Topic.
Also ich denke, dass der Minister aus den netzpolitischen Dialogen schon Argumente und Fakten mitgenommen hat. Im Grunde hat er sich viel Zeit genommen für diesen Dialog und denke auch eine andere Kultur gepflegt als sein Vorgänger. Dennoch ist es natürlich so, dass der ganz große Wurf bei dieser Grundsatzrede sicherlich nicht rumkam, denn wichtige Themen wurden nicht adressiert, zumindest nicht in der Weise, wie man sich es wünschen würde, angesichts doch relativ drängender Probleme.
Diese eher skeptische Einschätzung stammt von Konstanze Kurz. Sie ist unter anderem Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Und gemeint war natürlich die angesprochene Rede des Bundesinnenministers in dieser Woche. Diese Rede kann als eine Art Fazit einer ganzen Reihe von sogenannten Netzdialogen betrachtet werden. Während dieser Netzdialoge traf der Innenminister in den letzten Monaten auf Netzaktivisten, Wirtschaftslobbyisten und Experten. Über die Dialogreihe Perspektiven deutscher Netzpolitik und das Fazit des Bundesinnenministers haben wir in dieser Woche mit Kai Biermann gesprochen. Er ist Leiter des Ressorts Digitales bei Zeit Online. Zuerst habe ich ihn gefragt, ob er die kritische Einschätzung von Konstanze Kurz teilt.
Erstmal finde ich, es ist der, wenn es ums Netz geht, offensichtlich liberalste Innenminister, den wir bislang hatten. Was ja schon mal ein Fortschritt ist. Er hat viele Dinge sehr richtig gemacht. Allein die Tatsache, dass er diesen Dialog sehr offen gestaltet hat und wirklich als Dialog angelegt. Leute eingeladen, im Internet aufgerufen zu kommentieren, im Leben aufgerufen zu kommentieren. Allerdings finde ich diese seine Thesen anfänglich, wenn man sie liest, wirkt er sehr offen, zugänglich und man denkt, das wird ein spannendes, tolles Netz, was er da sich da bauen will. Mir geht es aber da wie den vielen Kommentatoren im Netz, je länger und gründlicher man sie liest, desto mehr Widerhaken entdecke ich dabei und desto mehr Sorge habe ich, dass da doch diese klassisch angstgetriebene Motivation eine Rolle spielt.
Sie haben in einem Ihrer Texte auf Zeit Online im Kommentar zu dieser Rede davon gesprochen, dass sich da Parolen des Dichtmachens und Überwachens finden lassen. Was verstehen Sie darunter?
Darf ich ein Beispiel geben?
Ja, bitte.
Ich habe mir mal eine These rausgenommen, das ist die Nummer 5, weil ich finde, dass sich daran sehr gut sehen lässt, wie trickreich, die haben Sie ja formuliert. These 5, Anonymität und Identifizierbarkeit abwägen, lautet die. Und der erste Satz beginnt, der freie Bürger zeigt sein Gesicht, nennt seinen Namen, hat eine Adresse. Der zweite Satz, gleichzeitig sind wir es gewohnt, im Alltag grundsätzlich unbeobachtet zu handeln. Das ist ein hochinteressanter Satz, weil A, der freie Bürger zeigt zwar sein Gesicht, aber er nennt sich jederzeit seinen Namen.
Das heißt, wenn ich einen Laden betrete beispielsweise, muss ich nicht meinen Personalausweis hochhalten.
Genau. Das ist also schon mal eine Annahme, die falsch ist. Der zweite Satz sagt, wir sind es gewohnt, unbeobachtet zu handeln. Das ist also ein Gewohnheitsrecht oder eine schlechte Angewohnheit, unbeobachtet sein zu wollen. Wo ich sage, nein, es ist eine Grundvoraussetzung, ein Garant der Demokratie. Warum sind wir es plötzlich nur noch gewohnt? Und an solchen Formulierungen, finde ich, sieht man, dass diese Netzthesen doch in eine sehr viel riskantere Richtung zeigen, als es am Anfang klingt.
Das heißt also, der Schutz der Anonymität, der für viele Netzakteure eine sehr hohe Wichtigkeit besitzt, der wird von dem Bundesinnenminister in Frage gestellt.
Das sagt er auch so. Er sagt wörtlich, es darf keine schrankenlose Anonymität geben, wobei ich finde, es ist ein klassischer Neusprechbegriff. Was ist eine schrankenlose Anonymität? Also entweder ich lasse anonyme Räume zu, dann gibt es Anonymität, auch im Netz. Oder es gibt sie nicht, dann gibt es aber eine vollständige Überwachung. Eine schrankenlose Anonymität, was soll das sein? So ein bisschen Anonymität, das ist wie ein bisschen schwanger, das funktioniert nicht.
Und Sie würden fordern, dass es eben weiterhin den Schutz der Anonymität gibt, so wie heutzutage es möglich ist, ohne Nennung der Adresse und der Bundespersonalausweis nur mal die U-Bahn zu betreten oder ein Warenhaus.
Oder zum Beispiel unter einem Zeitungsartikel zu kommentieren, ja.
Es gibt ja weitere kritische Stimmen. Beispielsweise hat sich Konstanze Kurz vom CCC eher skeptisch geäußert, gerade mit Blick auf ein so wichtiges Thema wie Netzneutralität.
Die Definition, die er dort vertritt für die Netzneutralität, ist mitnichten die, die wir uns wünschen. Denn es geht ja vor allen Dingen darum, wer darf in welche Inhalte, aus welchem Grund reingucken. Und das adressiert er viel zu wenig, zumal der Bruch der Netzneutralität bereits jetzt stattfindet. Also jetzt eigentlich politische Aktionen notwendig wäre.
Der Bundesinnenminister hat in seiner Rede sehr ausführlich darüber gesprochen, dass das Internet eine Infrastruktur ist, die der gesamten Bevölkerung zur Verfügung stehen soll, hat dabei aber vor allen Dingen den Ausbau von Breitbandanschlüssen hervorgehoben und hat das Thema Netzneutralität offenbar gar nicht richtig erfasst. Ist das ein fundamentales Missverständnis, was da vorliegt?
Ich weiß nicht wirklich, ob das ein Missverständnis ist oder ob Innenminister de Maizière Netzneutralität nicht bewusst anders versteht als Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, was ich für wahrscheinlicher halte. Die technische Infrastruktur ist das eine, beim Thema Netzneutralität das zweite und mindestens ebenso wichtige und der Aspekt, den de Maizière nicht erwähnt hat, ist, dass wenn ich ins Netz gehe, mir auch alle Inhalte, die dort verfügbar sind, zugänglich sein sollen. Das heißt, wenn ich einmal diese Schranke überwunden habe, die mir die technische Infrastruktur errichtet und im Netz bin, möchte ich auch nicht nur Google sehen können, sondern auch YouTube, YouPorn und GMX zum Beispiel. Netzneutralität, so wie es einige Telekommunikationsunternehmen verstehen, heißt aber, dass mir nur die Dienste zugänglich sind, die sie mir als Grundversorgung zugänglich machen wollen. Also zum Beispiel, hier darfst du einfach ein bisschen surfen, hier darfst du ein bisschen mailen, aber wenn du zum Beispiel Skype nutzen willst, tut uns das leid, das ist zu teuer, da musst du zahlen.
Warum wird das so vernachlässigt vom Bundesinnenminister? Ist da die Hoffnung auf Seiten des Innenministeriums, dass der Markt diese Frage regeln wird?
Warum und ob es vernachlässigt wird, weiß ich nicht. Ich glaube aber zu wissen, dass sich an der Netzneutralität ein zentrales Problem zeigt, nämlich das, dass es sehr, sehr, sehr große finanzielle Interessen gibt von Telekommunikationsanbietern beispielsweise. Und diese Interessen letztlich dazu führen werden, fürchte ich, dass Netzneutralität, so wie der Chaos Computer Club und auch ich sie mir wünschen, nicht stattfinden wird. Und ich glaube, dass der Innenminister nicht gegen diese finanziellen Interessen handeln möchte.
Auch das Thema Datenschutz spielte in der Rede des Bundesinnenministers eine Rolle. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat aber Zweifel daran, dass nach den verschiedenen Ankündigungen auch ganz konkret entsprechende Gesetze folgen werden.
Der Bundesinnenminister hat ja kürzlich einen Entwurf für ein neues Beschäftigtendatenschutzgesetz vorgelegt. Und gerade was da diese Online-Fragestellungen anbelangt, ist der höchst unbefriedigend. Da wird gesagt, dass Daten, die beispielsweise in sozialen Netzwerken sind, grundsätzlich auch vorbei am Bewerber um eine Stelle erhoben und verwendet werden dürfen. Und es ist nicht mal verpflichtend, dass man das dem Betroffenen mitteilt. Ich würde mir da eher wünschen, dass man da Verwendungsbeschränkungen und mehr Transparenz einfordert.
Also der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar formuliert es letztlich so, es gibt zwar viele schöne neue Worte seitens des Bundesinnenministers, aber in der Praxis sieht es so aus, dass alte Methoden eingesetzt werden für völlig veränderte Herausforderungen. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich zitiere mal die Rede einfach, weil es gibt da einen sehr interessanten Satz. Das Internet scheint unserem Datenschutzrecht, das auf Datenvermeidung und Datensparsamkeit angelegt ist, durch Freiheitsausübung zuwiderzulaufen. Was heißt das? Das heißt, weil Menschen Informationen freiwillig im Netz veröffentlichen, hebeln sie den Datenschutz aus. Also müssen wir einen neuen Datenschutz installieren. Also müssen wir neue Überwachungsinstrumente installieren.
Also gibt er dem Thema Sicherheit eine Priorität vor dem Thema Freiheit?
Nein, er sagt letztlich, ihr habt eure Freiheit verspielt. Warum soll ich sie euch geben? Da fällt mir nur ein Kommentar ein, der im Netz zu solchen Themen immer steht. Und der heißt WTF, what the fuck?
Wir können natürlich im Rahmen eines solchen Gesprächs nicht alle Aspekte einer solchen Rede diskutieren. Was aber auffällt, ist, dass ähnlich wie bei der Enquete-Kommission Internet und digitale Kultur ein regelrechtes Buhlen um die Beteiligung der Bürger eingesetzt hat. Bei der Enquete-Kommission wird der Bürger aufgefordert, mitzuwirken, teilzunehmen, zu partizipieren an der Arbeit der Kommission. Auch hier ist es jetzt so, dass der Innenminister auf der Seite des Innenministeriums dazu aufruft, sich an der Diskussion zu beteiligen. Ist das eigentlich ein substanzieller Wunsch nach Mitwirkung und Partizipation und werden die Eingaben dann auch integriert oder ist das eher so ein geschicktes Campaigning, was sich so im zeitgemäßen Gewande kleidet?
Also erstens, es ist großartig, dass es überhaupt passiert. Lange Jahre wurde davon geredet, die Bürger seien so politikverdrossen, es habe eh keinen Sinn, mit ihnen zu reden. Dank des Internets hat man festgestellt, es stimmt gar nicht, die These ist falsch. Die Bürger sind nicht politikverdrossen, sie sind politikerverdrossen. Ihnen fehlen Zugangsmöglichkeiten, sie empfinden die Politik als abgeschotteten Raum, in den sie nicht hinein können. Das Internet hat das verändert. Und das hat zum Glück nicht nur das Innenministerium erkannt, sondern große Teile der Bundesregierung, glaube ich, und auch durchaus Teile des Bundestages und anderer Fraktionen. Was heißt, es gibt endlich einen Kanal, in dem man sich treffen kann. Man hat erkannt, wir müssen mit den Leuten reden, wir wollen mit den Leuten reden, sie wollen mit uns reden, was ja schon mal ein großer Fortschritt ist.
Zum Schluss kehren wir vielleicht nochmal zu Lothar de Maizière und seiner Rede zurück. Wie schätzen Sie jetzt ganz persönlich die Perspektiven der Perspektiven deutscher Netzpolitik ein?
Das weiß ich nicht.
Das war Kai Biermann. Wir danken ganz herzlich für dieses Gespräch und geben ab an den Sport.
Ich war noch nicht fertig. Ich hole ein bisschen aus. Wenn man sich die Selbstbeschreibung des Innenministeriums anschaut, dann ist seine wichtigste Aufgabe der Schutz des Landes und das Garantieren der Sicherheit. Wenn man das im Hinterkopf hat, muss man sich über die Äußerungen de Maizières in seiner Rede und über seine Gedanken zur Netzpolitik nicht wundern. Sicherheit spielt dort die wichtigste Rolle. Sicherheit und Freiheit widersprechen sich ein wenig. Sie sind, wenn man so will, zwei Pole eines Spektrums. Meine Idee, mein Wunsch wäre, warum nicht ein Freiheitsministerium gründen, dessen Aufgabe es ist, nicht die Sicherheit zu garantieren, sondern die Freiheit. Und warum nicht beide miteinander konkurrieren lassen, um einen Ausgleich zu finden. Ich bin im Zweifel, ob das als Gesamtthema beim Innenministerium so gut angesiedelt ist.
Kai Biermann von Zeit Online. Wir werden dieses wichtige Thema natürlich weiter im Auge behalten. Die Links zur kompletten Rede des Bundesinnenministers und zahlreiche Reaktionen finden Sie übrigens auf breitband.deradio.de. Dort können Sie auch die Einschätzungen von Kai Biermann kommentieren und, wenn Sie wollen, anonym kommentieren. In den Meldungen hören Sie gleich noch Einschätzungen der Wirtschaftsverbände. Und hier geht es jetzt weiter mit Martin Riesel.